Und dieser Athanasius Kircher als ganz großer Gelehrter hat dann tatsächlich auch ein Buch herausgegeben, in dem er sich mit den Obelisken und mit der Entzifferung der Inschriften auf diesen Obelisken beschäftigt und hat auch Übersetzungen geliefert, die allerdings blöderweise nichts mit den Texten zu tun haben. Denn er hat wirklich, ich sag mal, gerätselt und hat gedacht, diese Hieroglyphen sind Bilder, Inschriften, die er irgendwie interpretiert hat. Und er hat da irgendwelche Texte übersetzt, die aber, wie gesagt, mit den eigentlichen Inschriften nichts zu tun haben.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Arno Schlüter vom SMAEK, dem Staatlichen Museum für Ägyptische Kunst in München. Erst im Nachgespräch habe ich erfahren, dass das SMAEK einen eigenen Museumspodcast namens Auf die Ohren hat. Einen Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr auch das in der Episode erwähnte Bild des Lateran-Obelisken. Wer mit dem SMAEK oder mir in Kontakt treten möchte, findet die entsprechenden Twitter-Accounts ebenso in den Shownotes. Dort stehen auch Möglichkeiten, mich bei meinem Hobby, diese Podcasts zu erstellen, zu unterstützen. Über Feedback und Kommentare würde ich mich sehr freuen. Diesen Podcast gibt es nicht nur auf Spotify, sondern auch als eigenständigen RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Dr. Schlüter ist zum ersten Mal Gast in meinem Podcast. Daher habe ich ihn gebeten, sich zunächst einmal kurz vorzustellen. Leider hat gerade in dieser ersten Sekunde die Aufnahme ausgesetzt, als er seinen Namen sagte. Also, der Vollständigkeit halber, er heißt Dr. Arnold Schlüter.
Und am Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst bin ich Konservator und stellvertretender Direktor. Das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst ist ein großes Museum, ein Kunstmuseum, das in München liegt, mitten in der Stadt, im sogenannten Kunstareal. Und ist eines der wenigen Museen weltweit, das sich ausschließlich mit der Kunst des alten Ägypten beschäftigt. Also wir haben 13 große Räume, die sich thematisch gegliedert mit dem alten Ägypten beschäftigen, beginnend mit dem 4. Jahrtausend vor Christus, und es geht bei uns tatsächlich bis in das 1. Jahrtausend nach Christus. Und wir haben, wie gesagt, thematische Gliederungen, das heißt, wir beschäftigen uns mit Kunst ganz allgemein. Was ist ägyptische Kunst? Was macht ägyptische Kunst aus? Und auf der anderen Seite beschäftigen wir uns mit bestimmten Themenkomplexen, also zum Beispiel dem ägyptischen Königtum oder den Jenseitsvorstellungen oder auch Themen wie Schrift und Text. Und natürlich, vielleicht für unser Thema heute interessant, auch mit dem Thema Ägypten und Rom. Was haben die beiden miteinander überhaupt zu tun?
Ja, auf das Thema sind wir ja so gekommen. Ich habe mich mal bei Ihnen gemeldet im SMAEK und generell mal nachgefragt, was interessante Themen sind. Und mir wurden dann einige genannt und ich habe mich erstmal entschieden dafür, das Thema ägyptische Obelisken in Europa zu nehmen. Einfach weil, wie Sie eben schon erwähnt haben, die Römer, aber auch andere zu anderen Zeiten ägyptische Obelisken in Europa aufgestellt und eine Verwendung gefunden haben. Und da würde ich jetzt erstmal gerne damit anfangen. Könnten Sie erstmal erklären, was ist überhaupt ein Obelisk?
Also ein Obelisk definiert sich eigentlich über seine Form. Also ein Obelisk ist zunächst einmal ein hoher steinerner Pfeiler. Zumindest in der Antike war er immer aus Stein. In moderneren Zeiten, wenn man diese Form übernommen hat, kann das auch mal anderes Material sein. Wichtig ist, dass dieser hohe Pfeiler einen quadratischen Grundriss hat und vier zunächst einmal glatte Seitenflächen, die sich nach oben hin leicht verjüngen. Und ganz oben auf der Spitze sitzt dann eine pyramidenförmige eben Spitze, das sogenannte Pyramidion. Und das konnte auch mal mit Edelmetall beschlagen sein. Und das ist letzten Endes ein Obelisk, der im alten Ägypten häufig dann in seinen Seitenflächen auch noch mit Hieroglypheninschriften beschriftet war. Die alten Ägypter haben diesen Steinpfeiler nicht als Obelisk bezeichnet. Das ist ja eine griechische Bezeichnung, sondern im alten Ägypten hieß dieser Obelisk Techen. Und dieses griechische Obeliskos ist letzten Endes eine Verkleinerungsform und beschreibt die äußere Form, denn Obeliskos heißt eigentlich Bratspießchen. Und auch wenn es etwas despektierlich klingen mag, also beschreibt es die Form dieses Obelisken eben ganz gut. Es gibt natürlich auch andere Bezeichnungen. Im heutigen arabischen Sprachgebrauch heißt ein Obelisk Messala, das heißt letzten Endes auch so etwas wie die große Nähnadel. Und ja, diese Formenbeschreibungen sagen es eben aus, was ein Obelisk tatsächlich ist. Also nochmal ein hoher steinerner Pfeiler mit quadratischem Grundriss.
War dieses Bratspießchen, dieses Griechische, ist das so ein bisschen despektierlich gemeint oder lese ich da zu viel rein?
Ja, das kommt einem heutzutage so vor, aber ich glaube, es geht eben darum, dass so ein Obelisk doch etwas wirklich recht Imposantes war und auch heute noch ist, dass seine Herstellung, das Transportieren, das Versetzen, das Aufrichten so eines Obelisken tatsächlich etwas ganz Besonderes ist und das ist eigentlich wirklich eine Beschreibung der Form. Also man wollte klar machen, um was es sich bei diesem Objekt handelt und ich glaube nicht, dass das tatsächlich etwas war, womit man sich bewusst darüber lustig machen wollte.
Dann konzentrieren wir uns doch erstmal, bevor wir dann gleich auf die europäische Rezeption kommen, noch auf die ja, ursprüngliche Bedeutung der Obelisken oder der Techen in Ägypten. Warum haben die alten Ägypter diese Bauwerke hergestellt?
Also vermutlich geht diese Form des Obelisken zurück auf eine, man sagt heute, Stilisierung des Urhügels. Also das heißt, die Ägypter haben sich in der Antike schon die Frage gestellt, warum die Welt eigentlich existiert, wie die Welt entstanden ist, was vor der Weltentstehung gewesen ist. Und eine Variante der Erklärung der Weltentstehung ist, dass es ursprünglich mal eine Art Urozean gegeben hat. Das war dunkel, richtungslos, ein chaotisches, riesiges Meer. Und aus diesem Urozean, aus diesem Wasser heraus, hat sich dann das erste Land erhoben. Und dieses erste Land, das erste fruchtbare Land, auf dem dann eben auch Leben entstehen konnte, auf dem Pflanzen wachsen konnten, auf dem Menschen und Tiere leben konnten, dieses Land wird in der ägyptischen Mythologie als der Urhügel, bezeichnet. Und man geht heute vielfach davon aus, dass diese ganz frühen Obelisken zurückgehen auf so eine Vorstellung von einer Urhügelstätte. Relativ klar ist, dass es zunächst einmal sogenannte Benben-Steine gegeben hat in den Sonnenheiligtümern der 5. Dynastie. Also wir sind hier so im Alten Reich, im sogenannten Alten Reich von Ägypten. Und da gab es in der 5. Dynastie, da sind wir so um 2500 vor Christus, eine besondere Art von Tempeln. Und diese Tempel nennt man eben Sonnenheiligtümer und deren Hauptpunkt, deren Hauptkultobjekt ist ein sehr, sehr großer, damals noch aufgemauerter, gigantischer Obelisk gewesen, als Stilisierung so einer Urhügelstätte. Und von diesen sogenannten Benben-Steinen und von diesen Gebäuden der 5. Dynastie wird sich dann die Form des späteren, schlankeren und eben aus einem Stück, also monolithisch aus einem Stein gearbeiteten Obelisken herausgebildet haben. Und wir haben dann tatsächlich die ältesten Obelisken, so wie wir die heute kennen, aus dem bereits Alten Reich. Wir sind hier in der Zeit um 2320 vor Christus. Da gibt es also Fragmente von sehr frühen Obelisken, die uns eben auch die Königsnamen nennen, sodass wir die relativ präzise auch datieren können.
Das heißt, die Obelisken waren ursprünglich halt hochgebaut und wurden dann aus einem Stück gehauen. Wie wurden die denn, ja, also genau, wie lief diese Herstellung ab und auch der Transport im alten Ägypten, wie kamen die aus dem Steinbruch dorthin, wo die aufgestellt werden sollten?
Ja, also wir wissen das heute relativ gut und genau, weil wir das große Glück haben, dass im Steinbruchgebiet von Assuan beispielsweise ein ganz großer, unfertiger Obelisk liegt. Man hat diese Obelisken, wie gesagt, monolithisch aus einem Stück Stein hergestellt. Das heißt, man ist in Steinbruchgebiete gegangen, wo Hartgestein, in unserem Falle ist es meistens Granit, eher seltener Quarzit oder Basalt, also die meisten Obelisken sind aus Granit, wo diese Obelisken aus diesen Granitsteinbrüchen herausgeschlagen worden sind. Und es gibt hier eben in den Granitsteinbrüchen von Assuan einen Obelisken, der insgesamt 42 Meter groß werden sollte und der aber letzten Endes wegen, ja, Baumängel kann man sagen, der ist auf gut Deutsch einfach gebrochen, da hat's Probleme mit dem Stein gegeben, nicht fertig geworden ist. Und so liegt dieser noch nicht von dem Steinuntergrund heraus getrennte Obelisk bis heute in diesem Steinbruch, ist dort natürlich auch eine große Touristenattraktion. Und dort sieht man ganz genau, wie das funktioniert hat. Also die Obelisken sind liegend aus dem Steinbruch herausgeschlagen worden. Man geht heute davon aus, dass da möglicherweise bis zu 100 Arbeitskräfte gleichzeitig dran gearbeitet haben und man hat mit hartem Material, also mit hartem Gestein, den etwas weicheren Granitstein herausgeschlagen. Also es gibt Gesteinsmaterial, das ist zum Beispiel Dolerit, der noch härter ist als Granit und mit diesen harten Dolerithämmern und Dolerithkugeln hat man diese Steinkörper herausgeschabt und herausgeschlagen. Und dann ging es eben darum, wenn man den tatsächlich ausgehöhlt hatte und herumgearbeitet hatte, den unten vom Untergrund zu lösen. Und in Aswan ist wohl genau dabei tatsächlich ein Malheur passiert und der Stein ist gebrochen und man hat diesen Obelisken dort unfertig liegen lassen. Wenn man den jetzt so aus dem Obelisken, wenn man den Obelisken dann so aus dem Steinbruch rausgeschlagen hat, dann ging es natürlich los, den transportieren zu müssen. Also wir reden ja hier von Objekten, die Dutzende, wenn nicht Hunderte von Tonnen teilweise gewogen haben. Und das wissen wir auch von den alten Ägyptern selber, denn es gibt zum Beispiel im Tempel der Königin Hatschepsut, den Namen hat man vielleicht schon mal gehört, ein großer Terrassentempel in Theben-West. Da gibt es tatsächlich die Darstellung, wie so ein riesiger Obelisk auf einem Schiff transportiert wird. Und da wird ein großes Lastschiff getreidelt über den Nil. Und man hat sich natürlich heute aus moderner Sicht Gedanken gemacht, ja, wie kriegt man denn so einen riesen Obelisken überhaupt auf so ein Schiff drauf? Und man geht heute davon aus, dass man möglicherweise sogar mehrere Schiffe nebeneinander gebunden hat am Nil, die mit Sand gefüllt hat, bis sie abgesunken sind im Nil, hat dann den Obelisken draufgezogen, hat dann den Sand aus den Schiffen wieder rausgebuddelt und ausgeleert, sodass die Schiffe wieder aufgeschwommen sind und dann eben diesen Obelisken getragen haben. Und so hat man ihn dann eben zum Aufstellungsort teilweise über hunderte von Kilometern transportiert, wieder von den Schiffen runtergeladen, zum Aufstellungsort hingebracht und musste ihn dann meistens vor einem Tempel, also solche Obelisken stehen in der Regel links und rechts eines Tempeleingangs, wieder aufstellen. Und auch dieses Aufstellen ist natürlich nicht ganz ohne. Man kann sich vorstellen, dass so ein Obelisk, den also wirklich passgenau, zentimetergenau auf einen Sockel aufzustellen, wenn er also Dutzende von Tonnen wiegt, keine leichte Aufgabe ist. Und dazu hat man vermutlich riesige Rampen aufgebaut, hat den Obelisken auf diesen Rampen, über die Basis gezogen und ihn dann über eine Kante dieser Rampe, nach unten gekippt und dann mit Seilzügen und Hebeln eben versucht aufzustellen. Und das ist etwas, was tatsächlich eine ganz große logistische auch Meisterleistung gewesen ist, sowohl der alten Ägypter, wie dann aber auch später, dazu kommen wir ja noch, die Frage, wie hat man das dann später eigentlich in Rom gemacht? Denn auch dort, auch wenn wir dann über Zeiten reden, die 2.000, 3.000, 4.000 Jahre später sind, war das immer noch eine ganz große logistische Herausforderung, so einen Obelisken überhaupt zu transportieren und aufzurichten.
Ja, das muss man sich auch, glaube ich, mal klar machen. Für die Römer war ja diese ägyptischen Obelisken, das war ja quasi für die Ancient History, das waren ja auch Dinge, die mehrere tausend Jahre alt waren. Bevor wir dazu kommen, also die Römer waren sich auch bewusst, dass das so alte Bauwerke sind, die sie da vor sich haben.
Ja, also die Römer, die ja, ich sage das jetzt mal etwas flapsig, die ja ansonsten ganz gerne, wenn sie irgendwo anders ins Ausland gekommen sind, immer von den Barbaren gesprochen haben, die sie dort vorfinden, denen man erstmal Kultur beibringen muss, waren die Römer in Ägypten tatsächlich von dem, was sie dort vorgefunden haben, recht beeindruckt. Das führt sogar so weit, dass man Kultur im weitesten Sinne, also nicht nur Obelisken, sondern auch viele Statuen und auch mythologische Vorstellungen aus Ägypten in das Römische Reich hinein transportiert hat, übernommen hat. Man hat beispielsweise den Isis-Kult mit nach Rom gebracht, damit mit nach ins heutige Europa gebracht. Das erklärt, warum wir in Rom, aber zum Beispiel auch in Deutschland archäologisch Isis-Heiligtümer belegt haben. Also man hat auch solche Gedankenwelten exportiert und in Ägypten selber tauchen römische Kaiser im pharaonischen Königsornat zum Beispiel auf. Also man hat dort in Ägypten sich schon der dortigen Kultur ein wenig angeglichen und hat sich als römischer Kaiser in Ägypten in Form dargestellt, die bekannt war in Ägypten für den König, also mit Königskopftuch und so weiter. Das heißt, wir sehen dort einen König vor uns, der nur über die Inschrift überhaupt als ein römischer Kaiser zu identifizieren ist. Also das zeigt so ein bisschen vielleicht, dass die Römer von dem, was sie da in Ägypten vorgefunden haben, beeindruckt waren. Sicherlich von der Monumentalität der Gebäude, von den Pyramiden, von diesen gigantischen Bauwerken, aber eben auch von der alten Kultur. Sie hatten eine Vorstellung davon, wie viele Jahrhunderte, Jahrtausende das möglicherweise schon alt war, waren beeindruckt von den mythologischen Erzählungen und ja, haben tatsächlich einiges dieser Kultur aus Ägypten nach Europa gebracht und waren möglicherweise auch Kulturbrücke für bestimmte Vorstellungen, die eben dann, ohne dass wir das heute ganz bewusst reflektieren, auch in unsere Kultur, in unsere Bibeltraditionen und so weiter mit eingegangen sind. Ja, also da gibt es viele Parallelen, das ist aber ein ganz eigenes Thema, was an unserer jüdisch-christlichen Tradition beispielsweise an Motiven vorliegt, die bereits im alten Ägypten bekannt waren.
Welche Beispiele haben Sie da?
Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Ein ganz, ganz zentrales ist beispielsweise die Vorstellung der Mutter Gottes mit dem Jesuskind, die, das kann man in Ägypten selber sehr schön zurückverfolgen, tatsächlich auf die Vorstellung der Göttin Isis mit dem Horusknaben zurückgeht. Jetzt ist natürlich die Vorstellung einer Muttergottheit mit einem göttlichen Kind etwas, was sehr naheliegend ist, wo man sagen würde, da braucht man eigentlich für das Christentum jetzt nicht unbedingt die Ägypter als Vorlage. Aber wir sehen in Ägypten, das eines der frühesten christianisierten Länder der Welt gewesen ist, wie tatsächlich, das kann man festmachen an bestimmter Ikonografie und Benennung, die frühesten Darstellungen der Mutter Gottes mit dem Jesuskind ganz klar typologisch angelehnt sind an die Darstellungen der Göttin Isis mit dem Horusknaben. Und das ist auch etwas ganz Natürliches. Also wenn man Menschen, glaube ich, grundsätzlich mit neuen Dingen, neuen Ideen, neuen Vorstellungen, neuen Religionen konfrontieren will, tut man gut daran, bekannte Motive zu besetzen und nicht alles grundlegend zu ändern, sondern den Menschen Dinge zu geben, die sie wiedererkennen können, Motive zu geben, die sie wiedererkennen können. Und so hat man das in Ägypten tatsächlich gemacht. Man hat ein bekanntes Motiv, das in vielen Statuen, in Darstellungen, in der Mythologie vorhanden war, eben diese Göttin Isis mit dem Horusknaben wieder besetzt, hat die, ich sage jetzt mal, einfach umbenannt und hat daraus Mutter Gottes mit dem Jesuskind gemacht, ikonografisch. Und solche Motive findet man immer wieder. Also man findet Motive wie das Aussetzen auf dem Nil in einem Kasten in der ägyptischen Mythologie, was wir später dann bei der Mosesgeschichte wiederfinden. Wir finden teilweise Texte schon aus dem Sonnengesang des Echnaton, die sich in manchen Psalmen des Alten Testaments wiederzuspiegeln scheinen. Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Fraglich ist halt immer, den exakten wissenschaftlichen Nachweis zu führen, dass diese Motive tatsächlich in der Erzähltradition so aufeinander aufbauen. Aber die Parallelen sind wirklich interessant und ja, wie gesagt, die Römer sind ein Grund dafür, warum so viele Vorstellungen aus dem alten Ägypten tatsächlich auch zu uns nach Europa rübergekommen sind. Ja.
Okay, alles klar, das funktioniert alles wie gesollt, wie soll, ich bin, war nur gerade nicht ganz sicher. Okay, dann Sie haben ja eben schon gesagt, dass viele dieser Obelisken nach Rom gekommen sind, eben auch aufgrund dieser Faszination, welche dort herrschte mit den Ägyptern. Und wir hatten uns ja gedacht, dass wir da dass sozusagen das Schicksal von ausgewählten Obelisken besprechen. Und ja, ich glaube, das Bild, was den allermeisten Leuten bekannt ist, ist der Vatikanische Obelisk, also der Obelisk, der auf dem Petersplatz vor dem Petersdom im Vatikan steht. Was können Sie dazu erzählen?
Ja, also der Obelisk auf dem Petersplatz vor dem Petersdom ist ein besonderer Obelisk. Das liegt zum einen daran, dass dieser Obelisk unbeschriftet ist. In der Regel datieren wir solche Obelisken ja aufgrund ihrer Inschriften. Diese Inschriften nennen in ägyptischen Hieroglyphen in der Regel den Namen dessen, der die Obelisken hergestellt hat. Das heißt, es ist eigentlich ungewöhnlich, dass wir auf dem Petersplatz einen Obelisken haben, der tatsächlich ohne ägyptische Hieroglyphen hergestellt worden ist. Wir gehen heute davon aus, dass ein gewisser Gaius Cornelius Gallus, das war ein römischer Präfekt in Ägypten unter Augustus, diesen Obelisken in Alexandria hat errichten lassen. Und erst etwas später, Caligula, lässt dann diesen Obelisken, der übrigens 340 Tonnen schwer gewesen ist, im Jahre 37 nach Christus dann nach Rom schaffen. Und lässt ihn, was auch keine Seltenheit ist, das ist mit mehreren Obelisken passiert, dann im Zirkus aufstellen. Und zwar im Zirkus des Caligula. Und dort steht so ein Obelisk sehr häufig auf der sogenannten Spina, also auf dem Mittelstück im Zirkus, um den herum oder um das herum die Wagenfahrer ihre Rennen fahren. Also auch da ein ganz zentraler Punkt und ein ganz wichtiges Symbol, um das die Rennen dort stattfinden. Mit diesem Aufstellungsort im Zirkus des Caligula stand dieser Obelisk dann südlich des heutigen Petersdomes und blieb dort vermutlich als einziger der römischen Obelisken für die gesamte Dauer seiner Geschichte aufrecht stehen. Das heißt, zunächst einmal in Rom stehen heute mehr Obelisken aufrecht, als in ganz Ägypten noch aufrecht stehen. Zum anderen heißt es, dass diese Obelisken aber, nachdem sie von den Römern in der Antike aufgestellt worden waren, in der Regel umgestürzt sind, umgefallen sind und dann erst später, meist unter den Päpsten, wieder aufgerichtet worden sind. Und dieser Obelisk vor dem Petersplatz, der ist tatsächlich wohl der einzige, der die ganze Zeit über gestanden hat. Nichtsdestotrotz ist der dann später trotzdem unter Sixtus dem V. umgesetzt worden, weil man ihn von seinem ursprünglichen Aufstellungsort südlich des heutigen Petersdomes wirklich zentral vor den Petersdom stellen wollte. Und dazu hat Sixtus der V. seinen Architekten Domenico Fontana beauftragt, dieses Objekt zu versetzen. Und das macht man sich heute gar nicht mehr so zur Vorstellung, das war ein gigantisches Projekt. Wir haben zeitgenössische Stiche, die uns diese Arbeiten zeigen, wie da also Hunderte und Aberhunderte von Menschen damit beschäftigt waren, diesen Obelisken in einem Stück zu transportieren und dann vor allen Dingen wieder aufzustellen. Und dieses gigantische Projekt ist zum Beispiel zuvor von Michelangelo als schlichtweg unmöglich bezeichnet und abgelehnt worden. Aber dieser Domenico Fontana hat es tatsächlich geschafft und so steht der Obelisk heute eben zentral vor der Peterskirche.
Und aus welchem Grund war es Papst Sixtus dem V. so wichtig, dass dieser Obelisk halt ja versetzt und auf den Petersplatz gestellt wurde?
Zum einen ist es ein Zeichen tatsächlich von Fähigkeiten, von Macht, von einfach der Fähigkeit, so eine Riesengeschichte tatsächlich zu meistern. Das heißt, da geht es dann wirklich auch um das Ansehen, dass man so etwas gemacht hat. Also man schmückt sich natürlich mit so einer gelungenen Aktion. Auch dieser Architekt beispielsweise ist in zeitgenössischen Darstellungen mit diesem Obelisken dargestellt. Also das ist so sein Lebenswerk gewesen, diesen Obelisken damit zu versetzen. Zum anderen hat man aber diese hohen Obelisken, wie gesagt, die sind teilweise 30, 40 Meter hoch gewesen. Gewesen in der Antike, wirklich als Wegmarker Male gesehen. Also die dienten der Orientierung, die waren über weite Distanzen zu erkennen. Und das ist ein riesiges Hinweisschild, zum Beispiel für Pilger: Achtung, hier geht's zum Petersdom. Ja. So hat man das damals eben auch verstanden und hat diese Obelisken eben ganz bewusst als Wegmale und als Zeichen für die Orientierung der Pilger eingesetzt.
Das war für die Pilger dann auch sozusagen Common Knowledge. Die wussten, wenn ich zum Petersdom möchte, muss ich auf diese Wegnadel sozusagen hinlaufen.
Genau, das konnte man einfach erzählen, das konnte man sagen, wie es funktioniert. Und es waren eben wirklich Wegmale. Und wir machen uns heute, glaube ich, davon viel zu wenig ein Bild, was das für riesige Aktionen waren. Also über diese Versetzung des Obelisken, da hat man nicht nur mal gesprochen, sondern das war damals eine Aktion, die wirklich in aller Munde war. Und wir haben ja, wenn man das am Rande erwähnen kann, nicht nur Obelisken heute in Rom stehen, sondern wir haben die eben auch in anderen Städten. Wir haben einen Obelisken in London, wir haben Obelisken in New York, wir haben einen Obelisken in Istanbul, wir haben ganz bekannt einen Obelisken in Paris. Und das sind Obelisken, die eben auch erst in der, ich sag mal, neueren Zeit dorthin gekommen sind. Und auch dort war das Transportieren, das Versetzen, das Aufstellen dieser Obelisken immer noch ein Riesenthema. Und wenn Sie sich den Obelisken in Paris zum Beispiel mal anschauen, der dort steht, das ist ein Obelisk, der ursprünglich vor dem bekannten Luxor-Tempel in Ägypten stand, ein Obelisk, der mit sehr großem Aufwand dort nach Paris gebracht worden ist, auch mit über 200 Tonnen Gewicht, ein Rosengranitobelisk, dann ist bis heute auf dem Unterbau, auf dem Sockel dieses Obelisken tatsächlich der Transport und das Aufstellen des Obelisken auch in Darstellungen und in der Inschrift thematisiert. Also das ist eine ganz gewaltige Leistung, für die man auch in der Neuzeit noch ja, besondere Konstruktionen brauchte. Also als man die Obelisken nach London und New York gebracht hatte, da sind wir dann schon im Jahre 1800, ich glaube um die 80 rum, 1800, der eine ist, der in London ist der erste, der ist so um 1877, 78 transportiert worden, der andere 1881. Da hat man riesige stählerne Transportschiffe extra gebaut, wasserdichte Luftkammern in einem Stahlcontainer und hat so von Alexandria aus nach London diesen Obelisken transportiert. Also auch das war bis vor 150, 200 Jahren eine ganz große logistische Meisterleistung und ist eben auch entsprechend behandelt worden und besprochen worden und diskutiert worden. Ja.
Kurz noch zum Abschluss zu diesem vatikanischen Obelisken. Sie hatten ja eben gesagt, der ist unbeschriftet. Das bezieht sich aber nur auf die originale ägyptische ja, Inschrift, die sozusagen nicht vorhanden ist. Es wurden ja nachträglich noch andere Inschriften angebracht. Können Sie da noch was zu sagen?
Ja, also man hat in der Regel die Obelisken auf nicht einfach so auf den Boden gestellt, sondern man hat sie in der Regel auf den Unterbau gestellt, auf Sockel gestellt. Manchmal hat man sie in Kunstwerke eingebaut. Also es gibt in Rom beispielsweise einen ganz berühmten Obelisken, den Bernini-Obelisken, der steht auf dem Rücken eines von Bernini gestalteten Elefanten. Oder es gibt den Obelisken, der auf dem Vier-Ströme-Brunnen auf der Piazza Navona steht. Und man hat in der Regel dann eben die Sockel und diese Unterbauten eben auch mit Inschriften benannt, die denjenigen benennen, der diesen Obelisken wieder aufgestellt hat, die teilweise eben diese Aufstellung oder diese Versetzung thematisieren und die das so ein bisschen auch einordnen. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an den Unterbau des Obelisken, der auf der Piazza Navona steht, eben wie gesagt dieser Vier-Ströme-Brunnen, wo tatsächlich auf der Basis eine Inschrift steht, die sagt, dass der Obelisk beschriftet ist mit nilotischen Rätseln. Also es geht eben um die Hieroglyphen. Zu dieser Zeit waren ja die Hieroglyphen, die da drauf standen, nicht entzifferbar. Also, dass man Hieroglyphen wieder lesen kann, das ist ja erst ab 1822 der Fall. Und man wusste zum damaligen Zeitpunkt, als man in Rom diese Obelisken versetzt hat und wieder aufgestellt hat, gar nicht, was da eigentlich draufsteht. Man war aber völlig fasziniert davon, dass es da eine Schrift gibt, die aus Ägypten stammt und die vermeintlich irgendwelche geheimen Botschaften und Weisheiten beinhalten könnte und die man nicht lesen konnte. Und so haben die Päpste damals sich auch mit dieser Frage beschäftigt und haben eben ganz bewusst von den nilotischen Rätseln gesprochen und haben unter anderem auch Innozenz der Zehnte war das beispielsweise, Athanasius Kircher, einen damals weltberühmten, hätte ich jetzt fast gesagt, einen Allround-Gelehrten, einen ganz bekannten Mann, gebeten, sich mit der Entzifferung der Hieroglyphen zu beschäftigen. Und dieser Athanasius Kircher als ganz großer Gelehrter hat dann tatsächlich auch ein Buch herausgegeben, in dem er sich mit den Obelisken und mit der Entzifferung der Inschriften auf diesen Obelisken beschäftigt und hat auch Übersetzungen geliefert, die allerdings blöderweise nichts mit den Texten zu tun haben. Denn er hat wirklich, ich sag mal, gerätselt und hat gedacht, diese Hieroglyphen sind Bilder, Inschriften, die er irgendwie interpretiert hat. Und er hat da irgendwelche Texte übersetzt, die aber, wie gesagt, mit den eigentlichen Inschriften nichts zu tun haben. Das kam dann, wie gesagt, 200 Jahre später, dass man ab 1822, nachdem sich Champollion damit beschäftigt hatte, wirklich angefangen hat, die Hieroglyphen wieder lesen zu können. Ja.
Dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt als nächstes von diesem vergleichsweise neuen und Obelisken dann doch zu einem, der deutlich älter ist und auch das Merkmal hat, der größte Obelisk zu sein, den man in Rom finden kann, und zwar den lateranischen Obelisken. Was können Sie darüber erzählen?
Der ja, Laterans-Obelisk, der so heißt, weil er eben heute vor der Lateranskirche steht, ist tatsächlich der größte Obelisk, der heute noch in Rom ist, und der ist 32 Meter immerhin hoch, also auch ein gigantischer Pfeiler. Der Obelisk ist mit Sicherheit deutlich älter als der, über den wir gerade gesprochen haben mit der Peterskirche, denn der ist von Thutmosis dem Dritten, also einem altägyptischen Pharao, errichtet worden. Da sind wir um das Jahr 1470 vor Christus. Also man kann grob sagen, der ist 1500 Jahre älter als der Obelisk auf dem Petersplatz. Und dieser Obelisk Thutmosis des Dritten war ursprünglich im Amun-Tempel von Karnak aufgestellt. Der Amun-Tempel von Karnak ist in der Zeit, in der Thutmosis der Dritte lebt, im sogenannten Neuen Reich, entwickelt sich dieser Tempel zu dem wichtigsten und größten Tempel des Landes. Der Amun ist der Reichsgott, kann man sagen, der alten Ägypter in dieser Zeit. Und das ist eine gigantische Tempelanlage, an der über viele, viele Generationen, Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder gebaut worden ist. Und der immer weiter erweitert worden ist. Und dort sind von verschiedenen Pharaonen unter anderem auch Obelisken aufgestellt worden, eben auch von Thutmosis dem Dritten. Und dieser Obelisk stand im Amun-Tempel, bis er dann unter Konstantin dem Ersten zunächst einmal nach Alexandria gebracht werden sollte oder gebracht wurde. Das war um 337 nach Christus. Und Konstantin der Erste hatte vor, diesen Obelisken eben nach Konstantinopel verschiffen zu lassen, starb aber, bevor dieses in Angriff genommen werden konnte. Und so blieb dieser Obelisk zunächst einmal in Alexandria liegen. Der ist also dort vermutlich auch nicht aufgestellt worden, sondern man hatte ihn dorthin gebracht, dort liegen lassen und dieses Riesenunternehmen erstmal abgebrochen. Und dann kam der Sohn von Konstantin I, Konstantius II, und überführte diesen Obelisken schließlich eben nicht nach Konstantinopel, sondern nach Rom. Und dort ist er dann wiederum auch auf der Spina aufgestellt worden vom Circus Maximus. Und von diesem Obelisken wissen wir, dass er dann wohl infolge eines Erdbebens umgestürzt ist und übrigens auch in mehrere Stücke zerbrochen ist. Er geriet dann auch in Vergessenheit. Das heißt, diese Obelisken lagen dann nicht oberirdisch einfach irgendwo rum, sondern wurden teilweise eben auch bei Grabungen oder ähnliches dann überhaupt erst wieder vollständig freigelegt. Und der wurde dann 1587 wiederum von Papst Sixtus V. freigelegt und von dem vorhin schon mal angesprochenen Domenico Fontana 1588 an seinem heutigen Standort zusammengesetzt, restauriert und eben wieder aufgerichtet. Und ja, ist ein ganz imposantes und gigantisches Bauwerk. Immerhin muss man sich vorstellen, 32 Meter. Das ist deutlich höher als die ganzen umstehenden Gebäude und ist dort eben auch wieder als ein wichtiger Wegweiser und ein Signal für die Pilger gewesen, die eben dort zur Lateranskirche wollten. Das ist ganz markant, auch bis heute, dass diese Obelisken eben immer an so ganz wichtigen Punkten stehen in Rom. Es gibt ja noch verschiedene andere. Einen kann man vielleicht noch erwähnen, der bis heute vor dem italienischen Parlament steht. Das ist ein nochmal besonderer Obelisk. Das ist der Obelisk auf dem Monte Citorio. Der ist auch deswegen besonders, weil der in der Antike bereits von Augustus um 10 vor Christus von Ägypten nach Rom gebracht worden ist. Und Augustus hatte diesen Obelisken als Gnomon, also als ein Zeiger für eine gigantische Sonnenuhr aufstellen lassen. Das ist vielleicht auch noch so eine ganz besondere Geschichte. Und der ist dann eben, nachdem die Sonnenuhr des Kaisers Augustus eben auch zerstört wurde, in Vergessenheit geraten ist, ist dieser Obelisk eben dann vor dem heutigen italienischen Parlament aufgerichtet worden.
Sixtus der Fünfte scheint sich sehr für Obelisken interessiert zu haben. Gab es da noch irgendwelche Gründe darüber hinaus, außer eben, was Sie eben sagten, diese Beweisen, dass man logistische Meisterleistungen vollbringen konnte und dass eben so eine gewisse Art von Prestige auch einfach damit verbunden war?
Das muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht genau. Also ob speziell dieser Papst eine besondere Leidenschaft für Obelisken entwickelt hat, ist mir so nicht bekannt. Also man hat auf jeden Fall das Potenzial, eben seine, wie Sie richtig sagen, sein Prestige zu vergrößern, da erkannt und hat es wohl gerne genutzt. Aber ich kenne jetzt keine Aussage des Papstes selber beispielsweise, dass er sich in besonderem Maße jetzt speziell für diese Obelisken begeisterte, was wie gesagt so eine Sache ist, ist die Frage nach diesen sogenannten nilotischen Rätseln. Das betrifft aber eben nicht nur die Päpste dieser Zeit. Das ist auch später noch, also auch, ich habe vorhin die Entzifferung der Hieroglyphen erwähnt, das ist etwas, auch davon machen wir uns heute kaum ein Bild, als man dann 1822 endlich geschafft hatte, die Hieroglyphen zu entziffern, war das ja auch nicht etwas, was ein Zufallsfund war, sondern man hatte sich ganz intensiv mit dieser Entzifferungsgeschichte beschäftigt. So intensiv, dass die großen Forschernationen oder die sich dafür hielten in der damaligen Zeit, also vor allen Dingen Großbritannien, Frankreich und Deutschland, richtigen Wettstreit betrieben hatten. Welche Nation schafft es als erstes, diesen Hieroglyphencode zu knacken? Und das war eben zu dieser Zeit sicherlich von Sixtus auch schon so ein Punkt, dass man sich für diese Thematik interessiert hatte, begeistert hatte, dass man überhaupt in Europa wieder ja, gemerkt hat, was da eigentlich an Potenzial, an Geschichte, an ja, vielleicht auch Mystischem dahinter steckt. Also man darf auch nicht unterschätzen, diese Wirkung dieses vermeintlich Mystischen, dieses Geheimnisvollen, das ist eine Mischung aus einerseits dem entfernten Land, was Orientalisches vielleicht und dann eben diese geheimnisvollen Zeichen, die kein Mensch mehr lesen kann. Also das hat sicherlich dazu beigetragen, dass auch diese Obelisken so heiß begehrte Objekte gewesen sind.
Ich habe mal gerade geschaut, auf Wikipedia findet man von diesem Lateranus-Obelisken ein wirklich sehr hochauflösendes, gut zu erkennendes Bild. Man sieht die Zerstörungen und diese Reparaturen sozusagen dran. Und der ist ja auch wirklich voll mit Hieroglyphen. Kann man da jetzt kurz sagen, was auf diesem Obelisken speziell und generell auf Obelisken draufsteht in Hieroglyphenschrift?
Ja, also man hat auf den Obelisken in der Regel eine Ansprache von Göttern. Also ist ganz klar in der Ursprung, in der Antike ein religiöses Objekt, in dem bestimmte Götter angesprochen sind, und man hat vor allen Dingen eben auch immer den Namen dessen drauf, der den Obelisken hergestellt hat. Also man schreibt ja den ägyptischen Königsnamen in der Regel in Kartuschen, also zumindest zwei der insgesamt fünf Namen, die ein König getragen hat, schreibt man in sogenannte Kartuschen, also Königsringe. Und interessant ist auch, dass diese Inschriften auf den Obelisken nicht immer nur von einem König stammen müssen, sondern die sind teilweise auch später, vor allen Dingen in der Ramessidenzeit, nochmal ergänzt worden. Also man hat dann tatsächlich auch Inschriften umgearbeitet. Und diese Hieroglyphen, die auf den Obelisken drauf sind, sind in der Regel auch gerichtet. Das heißt, die Hieroglyphen haben ja die Eigenheit, dass man sie in unterschiedliche Richtungen lesen und schreiben kann. Und die Hieroglyphen schauen, simpel gesagt, dem Satzanfang entgegen. Das heißt, wenn sie da kleine Vögelchen und kleine Tiere und kleine Menschenköpfe und so weiter in den Hieroglypheninschriften sehen, dann blicken die zum Satzanfang hin. So, jetzt sind diese Obelisken in der Regel ja aufgrund ihrer Form nicht in Zeilen, sondern in Kolumnen, also von oben nach unten beschriftet, aber trotzdem kann man diese Hieroglypheninschriften drehen und wenden, und die schauen eben in einem bestimmten Schema in gewisse Richtungen, also die schauen an den beiden Seitenflächen nach vorne und an der Vorder- und Rückseite zum ursprünglichen Eingang, Tempeleingang hin. Das heißt, ich kann zum Beispiel an diesen Hieroglypheninschriften auch ganz klar sagen, stand der Obelisk links oder rechts ursprünglich eines Tempeleingangs. Und ich kann sogar sagen, welche Seite schaute denn nach vorne und welche Seite schaute nach hinten. Also das kann man sagen. Und dazu kommt noch eine Eigenheit, vor allen Dingen in der Ramessidenzeit. Da werden diese Obelisken tatsächlich auch als ja, Dokumentationspfeiler, könnte man sagen, der eigenen auch militärischen Siege und Erfolge missbraucht. Also da wird auch die Fähigkeit des Königs zu herrschen, das Land zu verteidigen, Kriege zu führen, Fremdländer, die das Land bedrohen, zu besiegen, genutzt, und man schreibt tatsächlich auch von seinen persönlichen Erfolgen auf so einem Obelisken. Das sind dann die Obelisken, wie zum Beispiel der Lateransobelisk, die dann eben auch so in drei Kolumnen tatsächlich beschriftet sind. Also es gibt da eben welche, die tatsächlich relativ viel Text beinhalten, und da sind dann solche Dinge wie zum Beispiel die militärischen Erfolge auch thematisiert.
Dann gibt es ja, das haben Sie eben erwähnt, nicht nur in Rom Obelisken, es gibt sie in anderen großen Städten und es gibt, und da sitzen Sie ja ganz nah dran, auch in München einen Obelisken, der aus der altägyptischen Zeit. Was kann man darüber berichten?
Ja, der Münchner Obelisk ist auch in mehrfacher Hinsicht ein besonderer. Der ist der einzige wirklich antike Obelisk, der momentan in Deutschland auf deutschem Boden steht. Alle anderen Obelisken, die es so gibt, und da gibt es ja viele, also von Obelisken als Bauschmuck, von Obelisken auf Plätzen, von bis Obelisken auf Friedhöfen, das sind alles moderne oder neuzeitliche Schöpfungen. Der, den wir heute im Ägyptischen Museum stehen haben, ist ein kleinerer Obelisk mit 5,50 Meter, aber immerhin noch Größe. Und dieser Obelisk ist, wie gesagt, der einzige antike momentan so auf deutschem Boden, der steht. Und das ist ein Obelisk, der zwar antik ist, aber eben auch von den Römern hergestellt worden ist. Das Gesteinsmaterial für diesen Obelisken stammt aus Ägypten selber. Das ist ein Rosengranit. Und dieser Obelisk ist beschrieben mit einer Inschrift, die uns in diesem Fall auch klar sagt, wer für die Herstellung des Obelisken zuständig ist, nämlich ein gewisser Titus Sextius Africanus. Und da sieht man schon, aha, das ist wohl kein alter Ägypter, sondern das ist eindeutig ein Römer. Das heißt, wir haben hier wieder jemanden vor uns, der von Ägypten so begeistert war, dass er für sich selber, möglicherweise für sein eigenes Grabmal, so einen Obelisken hat herstellen lassen. Und Dieser Obelisk ist dann in Rom wohl hergestellt und beschriftet worden, was auch zeigt, dass in der Antike auch in Rom noch Menschen waren, die nicht nur die Kunstfertigkeit besaßen, so einen Obelisken herzustellen, sondern die auch die Hieroglyphen lesen und schreiben konnten. Denn es musste ja dieser Name Titus Sextius Africanus in Hieroglyphen transkribiert werden, um dort auf diesen Obelisken draufgeschrieben zu werden. Und dieser Titus Sextius Africanus ist uns ansonsten nicht besonders bekannt. Er ist am ehesten zu identifizieren mit einem Titus Sextius Africanus, der aus anderen Quellen als ein römischer Magistrat mit dem Titel eines Consul Suffectus und Präfekten in Ägypten nachgewiesen ist. Also das wäre sehr, sehr naheliegend und damit datiert dieser Mensch so um das Jahr 59 ungefähr nach Christus. Und das dürfte dann eben auch der Herstellungszeitort unseres Obelisken sein. Das Spannende an dem Münchner Obelisken ist tatsächlich, dass da man sehr schön illustrieren kann, was der für eine Erwerbungsgeschichte hat. Denn der ist viel gereist. Also der stand, wie gesagt, ursprünglich irgendwo in Rom. Den genauen Aufstellungsort können wir heute nur vermuten. Der stand möglicherweise in der Nähe des Tempels des Mars Ultor in Rom, in der Nähe des Augustusforums und ist das erste Mal belegt auf einem Skizzenblatt. Da hat ein anonymer Zeichner, also wir kennen den Namen dessen, der diese Zeichnung gemacht hat, nicht. Da ist dieser Obelisk auf einem Skizzenblatt erwähnt und steht dort übrigens neben dem Vatikanobelisken, mit dem er aber inhaltlich überhaupt nichts zu tun hat. Da hat nur jemand einfach diese Obelisken abgezeichnet und sich ein paar Notizen zugemacht. Und was interessant ist, ist, dass zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nur das Mittelstück existent war. Das heißt, wir haben ein Mittelstück, da fehlt unten ein knapper Meter und ganz oben fehlt die Spitze, das wirklich antik ist. Und dieses Mittelstück, wie gesagt, um 1510 das erste Mal erwähnt. Dann taucht dieses antike Mittelstück bei Athanasius Kircher, diesem Gelehrten, auf im Jahre 1666, auch mit einer Zeichnung, der sich eben mit den ägyptischen Obelisken beschäftigte und auch dieses Fragment, dieses, ich nenne das jetzt mal Münchner Fragment, weil er eben heute in München ist, gezeichnet hat und sich mit dem beschäftigt hat. So, und jetzt wird erzählt, dass dieser Obelisk, dieses Mittelstück dort an einem bestimmten Platz in Rom in die Ecke eines Hauses eingebaut war. Also da hat sich jemand gedacht, ja wunderbar, da habe ich ja ein wirklich tolles Stück festen Rosengranit, das eignet sich doch wunderbar als Architekturteil und ich baue das in die Ecke des Hauses ein. Und dort ist dieser Obelisk oder dieses Obeliskenfragment dann rausgeholt worden und kam in den Besitz eines gewissen Kardinal Alessandro Albani. Dieser Kardinal Albani war jemand, der leidenschaftlich Antiken gesammelt hat. Also nicht speziell nur ägyptische Antiken, aber eben auch ägyptische Antiken. Und der war zum Beispiel auch beraten von Johann Joachim Winckelmann, also dem ganz großen frühen Gründer der Kunstgeschichte, der sich mit der Kunst des Altertums ganz maßgeblich beschäftigt hat und für die damalige Zeit bahnbrechende Bücher geschrieben hat. Und dieser Winckelmann berät also Albani und der Albani wiederum möchte unbedingt für seine eigene Villa, die er hat in Rom, nämlich die sogenannte Villa Albani, passenderweise nach ihm benannt, einen antiken Obelisken haben für seinen Garten. Ja, also wer möchte das nicht? Große Gartenanlage, Obeliske rein. Und der versucht also, so eines Obelisken habhaft zu werden und tritt auch mit anderen Adelsfamilien in Kontakt und möchte denen ihren Obelisken abkaufen. Also da sieht man schon, da auch da ist so ein Obelisk wirklich ein Prestigeobjekt. Und dieser Kardinal Albani kriegt aber eben nirgendwoher über längere Zeit einen entsprechenden Obelisken und kriegt dann dieses antike Mittelstück. Und jetzt sagt sich dieser Albani aber, naja, also nur so ein Mittelstück jetzt einfach in den Garten zu stellen, das ist so nicht meins. Ich möchte, dass da ein vollständiger Obelisk steht, und beauftragt seinen für ihn arbeitenden Steinmetz und Bildhauer und Restaurator, einen gewissen Paolo Cavacepi, damit diesem Obelisken doch bitte schön einen Fußteil und eine Spitze anzusetzen, damit er eben wieder vollständig ist. Und der Cavacepi macht es auch. Das Problem ist, dass man zu diesem Zeitpunkt, also wir sind ja hier Lebzeiten Alessandro Albani, 1692 bis 1779, also wir sind hier um 1760 ungefähr mit dieser Villa Albani in Rom. Wie gesagt, in der Zeit, in der man diese Hieroglyphen noch nicht lesen kann. Er hat einfach aus grafischen Gründen irgendwelche Hieroglyphen, die ganz nett aussahen und von denen er im anderen, im originalen antiken Textteil Vorlagen hatte, einfach unten nochmal kopiert. Das heißt, diese Inschrift ist oben und unten völliges, ja, Kauderwelsch, könnte man sagen. So wird dann dieser Obelisk in Rom in der Villa Albani aufgestellt. Jetzt kommt dann etwas später, 1797, beendet Napoleon dann seinen Italienfeldzug und nimmt die als, ja, Beutekunst letzten Endes mit nach Paris. Und so kommt auch unser Obelisk von Rom zunächst einmal nach Paris. Und wenn man heute in Rom, in Paris steht und auf den Arc de Triomphe hinaufschaut, dann sieht man dort in dem Relieffries die französische Armee, wie sie nach Paris zurückkehrt, und unter anderem eben Antiken wie auch unseren Münchner Obelisken mit sich führt. So, in Paris wird dieser Obelisk eingebaut in ein Riesendenkmal. Und zwar gibt es dort einen General, den General Dessein, der mit Napoleon in Ägypten war. Und für diesen General wird in Paris ein Denkmal errichtet, ein riesiger Sockel, auch übrigens ägyptisierend mit den Darstellungen von ägyptischen Hathor-Köpfen. Das war eine Göttin mit Hohlkehlen, mit geflügelten Sonnenscheiben. Und obendrauf steht dieser General in der Pose eines antiken Heros, nackt mit einem Tuch um die Hüften und einem Schwert in der Hand und lehnt an diesem Münchner Obelisken dran. Die Pariser fanden dieses Denkmal für diesen General Dessein ziemlich furchtbar, und die Anwohner sind dagegen Sturm gelaufen, und man hat dann dieses Denkmal relativ schnell nach der Eröffnung wieder eingehaust und dann irgendwann auch wieder abgebaut, hat vorgegeben, dass es Baumängel gegeben hätte. Wir gehen aber heute davon aus, dass einfach dieses Denkmal so schlecht ankam bei den Parisern, dass die gesagt haben, komm, wir bauen das wieder ab. Daraufhin hatte man den Obelisken zunächst einmal irgendwo verlegt, also man wusste dann offensichtlich zunächst einmal nicht, wo der eingelagert worden ist. Und dann kam es irgendwann, nachdem man sich auch übrigens hier in Bayern Ludwig I. dafür eingesetzt hatte, dass diese von den Franzosen, von Napoleon besser gesagt, geraubten Antiken wieder zurückerstattet werden sollen an die Italiener, zu dem Plan, diese Antiken wieder an Italien zurückzugeben. Dafür hatte sich, wie gesagt, auch der bayerische König Ludwig I. Wesentlich eingesetzt. Und das möglicherweise aber nicht ganz ohne Hintergedanken. Denn die italienischen Adelsfamilien waren zum Teil verarmt und konnten und wollten sich auch diese enormen Rücktransportkosten dieser Antiken nach Rom nicht leisten. Das heißt, man hatte nicht gesagt, hier, wir haben das geklaut, wir geben es euch wieder zurück und liefern es euch wieder, sondern man hat denen gesagt, ja, ihr könnt es wieder haben, aber holt es euch ab. Und das konnten und wollten manche eben auch nicht mehr. Und so haben die Italiener, die eigentlichen Besitzer oder die Nachfahren der eigentlichen Besitzer, diese Dinge in Paris zur Auktion freigegeben. Und dann kommt unser Ludwig I. wieder ins Spiel, und der schickt dann seine Agenten, unter anderem zum Beispiel Leo von Klenze, nach Paris und sagt, kauft mir mal für meine Münchner Glyptothek, also mein Antikenmuseum, das ich hier für München plane und baue, Antiken ein. Und dann wird für Ludwig I., für die Glyptothek der Münchner, später oder ab dann eben Münchner Obelisk in Paris ersteigert. Wird auf immer noch sehr aufwendige Weise, nämlich über die Seine ins Meer und dann über die Donau bis nach Frankfurt und von Frankfurt per Ochsenkarren nach München gebracht, kommt endlich in München an und wird hier in München zunächst einmal in der Glyptothek, die 1830 von König Ludwig eröffnet wird, aufgestellt als zentraler Punkt im sogenannten ägyptischen Saal. Und das ist übrigens auch eine Besonderheit hier in München. Ludwig I., der das erste große Antikenmuseum der Welt übrigens baut, also das erste Museum, das ausschließlich nur für die Präsentation von antiken Objekten geplant und errichtet worden ist, der beginnt diese Glyptothek eben noch vor den Griechen und den Römern mit den alten Ägyptern. Das heißt, der erste große Ausstellungssaal ist der ägyptischen Kunst gewidmet, weil Ludwig I. der Überzeugung war, die europäische Kunstgeschichte fußt auf der altägyptischen. Also Kunstgeschichte beginnt eben nicht mit Griechen und Römern, sondern beginnt eigentlich mit den alten Ägyptern. So war seine Überzeugung. Und da stand dann der Obelisk bis dann im Zweiten Weltkrieg die Glyptothek eben auch bombardiert worden ist, Gott sei Dank mit relativ wenig Kriegsverlusten, weil diese ganzen Antiken oder die meisten Antiken vorab ausgelagert worden sind, bevor die Gebäude schwer beschädigt worden sind. Und dann dauert es tatsächlich bis Anfang der 70er Jahre, bis dieser Obelisk dann vor dem zu diesem Zeitpunkt erst gegründeten ägyptischen Museum im Hofgarten in München, also an der Münchner Residenz, aufgestellt wird, draußen. Und wirklich von da an eigentlich der wiederum Wegweiser, der Zielpunkt vor unserem damaligen ägyptischen Museum hier in München geworden ist. Und dort stand dann dieser Obelisk bis 2012, 13, wo er zunächst einmal abgebaut, sehr umfangreich restauriert worden ist und dann tatsächlich in den Neubau des Ägyptischen Museums als erstes Objekt eingelassen worden ist. Dazu hatten wir das Dach unseres Museums, unsere Ausstellungsflächen liegen alle unterirdisch, also das Dach aufgeschnitten und über einen riesengroßen Portalkran diesen Obelisken als erstes Objekt in den Neubau des Ägyptischen Museums hineingelassen. Und da steht er jetzt bis heute und so soll er auch stehen bleiben. Und das Schöne und Spannende an diesem Obelisken ist eben tatsächlich diese ja interessante und sehr umfangreiche Reise- und Erwerbungsgeschichte, die dieser Obelisk schon auf dem Buckel hat, was eben diese ganze ja Aufstellung im Ägyptischen Museum auch besonders interessant und ja wichtig macht.
Sie hatten, als wir uns für das Gespräch verabredet hatten, mir auch eben einen Hinweis gegeben auf einen Münchner Obelisken. Ich habe aber interessanterweise eben nicht diesen mehr oder minder authentischen gefunden, sondern was ich gefunden hatte, da war ein Obelisk am Karolinenplatz, der, wie sich dann jetzt herausstellte, kein originaler ägyptischer Obelisk ist, sondern der ist 1833 errichtet worden. Können Sie mir da noch was zu erzählen?
Ja, also dieser Obelisk, den viele Münchner eben kennen, der dort am Karolinenplatz steht, ist ein Obelisk, der eben wie viele, viele andere Obelisken neuzeitlich ist. Dieser Obelisk ist interessanterweise auch von Ludwig I., über den wir ja gerade schon gesprochen haben, errichtet worden, und zwar als Ehrenmal für die bei Napoleons Russlandfeldzug gefallenen Soldaten der bayerischen Armee. Also das heißt, dieser Obelisk hat eine ganz besondere Widmung. Der ist übrigens gemauert und dann mit Bronzeplatten beschlagen. Ist auch ein relativ beeindruckendes Bauwerk, hat glaube ich auch irgendwie 35 Tonnen oder sowas an Bruchmetall, das da verarbeitet worden ist. Und es gibt da glaube ich die Geschichte, dass man für die Herstellung dieser Bronzeplatten irgendwie, ich glaube, eroberte Geschütze von und Kanonen von irgendwelchen türkischen Kriegsschiffen oder ähnliches eingeschmolzen hat. Dafür bin ich jetzt nicht der Fachmann, aber das ist so die Geschichte, die man, glaube ich, zu diesem Obelisken erzählt. Also, dass da eben auch Kriegsmaterial eingeschmolzen worden ist, um diese Bronzeplatten dieses Obelisken herzustellen, und hat eben nur der Form nach etwas mit antiken Obelisken zu tun.
Warum hat man sich denn damals dazu entschieden, für die Erinnerungen dieser Soldaten diese altägyptische Form des Denkmals zu wählen? Und wie ist das damals rezipiert worden? Hat man das merkwürdig gefunden oder war das völlig offensichtlich, dass das ein Obelisk sein muss?
Also ich glaube, das ist schon offensichtlich, dass das ein Obelisk, also das war nicht zwingend, dass dieses Denkmal die Form eines Obelisken hat, aber es ist, der Karolinenplatz ist ein kreisrunder Platz mit einem Kreisverkehr. Da in der Mitte sollte etwas stehen, was, ich sag mal, imposant ist, hoch ist, auch als Wegmarke dient. Da führen ja auch die Straßen, die Prachtstraßen letzten Endes oder Stichstraßen von außen, von Nymphenburg kommend, die Nymphenburger Straße über den Königsplatz mit eben Glyptothek, Antikensammlung direkt drauf zu. Das heißt, da ist auch über viele hundert Meter dieser Platz durch die Straßen schon einsehbar und da wollte man eben auch so eine Wegmarke tatsächlich haben. Und wenn man mal mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann findet man überall übrigens Obelisken. An Justizpalast in München sind Obelisken an der Fassade verbaut. Wenn man mal auf dem Marienplatz steht und sich mal die älteste Pfarrkirche Münchens anschaut, den alten Peter, was hat der alte Peter oben auf seinem Turm stehen? Natürlich einerseits ein Kreuz, aber darunter steht eine Nachbildung übrigens des Petersplatz-Obelisken auf der Münchner sogenannten alten Peter, auf ältesten Pfarrkirche in München. Also Obelisken sind, wenn man, wie gesagt, mit offenen Augen durch die Stadt geht, für an Gebäuden und ähnlichen Plätzen einer bestimmten Zeitstellung omnipräsent, könnte man fast sagen. Ja. Und deswegen, das ist heute vielleicht nicht mehr unbedingt so, aber zur damaligen Zeit war einfach der Obelisk eine naheliegende Form für so ein Denkmal. Ja.